in einer Veranstaltung dieser Größe in der Welt, da wäre es angebracht zu sagen, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, freue mich hier zu sein. Wir dürfen heute an diesem besonderen Tag etwas feiern, an etwas besonders gedenken, Pfingsten, an die Geburt der Gemeinde Jesu Christi, wo Gott seinen Geist auf eine besondere Art und Weise gibt. Und wisst ihr, was der Geist gemacht hat? Er hat aus Damen und Herren Brüder und Schwestern gemacht. So möchte ich euch, liebe Brüder und Schwestern, ganz herzlich grüßen im Namen des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und ich freue mich ganz herzlich, mit euch zusammen auch dieses Pfingstfest zu erleben. Ich freue mich, mit euch darüber nachzudenken, das Wort hineinzuschauen. Ich freue mich, dabei gewesen zu sein bei den Teilen, die wir schon miteinander hatten. Und würde gerne mit uns gleich in die Bibel hineinschauen, einige Stellen lesen und zusammen betrachten. Es ist schon gesagt worden, dass Pfingsten 50 bedeutet. Es ist der 50. Tag nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu Christi. Vor etwa 10 Tagen, so am Donnerstag, da hatten wir Himmelfahrt gefeiert. Auch dort ein schönes Fest, wunderbar, wahrscheinlich oft verkannt. Heute, der 50. Tag, an dem etwas Besonderes geschah. Die Stelle, mit der ich beginnen möchte, die beginnt ja am Donnerstag vor dem Auferstehungstag. Ich möchte mit euch zusammen im Johannesevangelium einige Verse lesen. Da ist mir etwas besonders wieder aufgefallen, was ich vorher wusste, aber nicht so bewusst nahm. Es gibt eine Rede Jesu Christi, die sich über Kapitel für Kapitel erstreckt. Johannes-Evangelium Kapitel 13 bis 17. Eine einzige Rede, die er mit den Jüngern führt, in ihrer Gegenwart, an diesem Donnerstag. Bevor er am nächsten Tag leidet und stirbt. Bevor all das, was er verheißen hat, was noch kommen wird, geschieht. Und in dieser so langen, herrlichen Rede, ich habe es mir jetzt einige Male durchgelesen aufs Neue, wenn ihr erinnert werdet, das zu tun, tut es, es lohnt sich. Da spricht er einiges davon, was kommen wird. Und da spricht er auch von dem Geist Gottes, den er senden wird. So möchte ich zusammen mit euch lesen, Johannes Kapitel 16, dort die Verse 7 bis 15. Johannes Evangelium 16, 7 bis 15. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, so will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen wird und euch verkündigen wird. Ich möchte mit euch zuallererst diesen Abschnitt betrachten und einfach Vers für Vers durchgehen und schauen, dass das, was Christus verheißen hat und gesagt hat, für dich und für mich eine große Ermutigung sein darf. Und Korrektur. Und auch ein bestimmter Auftrag. Vers 7 heißt es, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Wisst ihr, das möchte ich so als Frage über die ganze Botschaft, so immer wieder im Hinterkopf, dass wir es behalten. Ist das wirklich gut? Der Herr spricht zu seinen Jüngern, nachdem er 3 Jahre mit ihnen auf besondere Weise verbracht hat. Sie haben zugeguckt, wie er ist, wie er lebt, was er spricht und was er tut, dass es in völliger Übereinstimmung ist mit dem Willen Gottes. Ein Mann, der spricht anders, als sie je zuvor gehört haben, die Wahrheit und das Leben ist. Sie haben auch einige Aufträge bekommen und er hat sie da begleitet, er hat sie korrigiert und angeleitet. Ich denke, eine intensivere Jüngerschaft gab es auf Erden nicht. 3 Jahre, wirklich unmittelbar Tag und Nacht da zu sein. Und dann hören sie, dass er leiden und sterben wird, mindestens 3-mal, und 3-mal, so scheint es, verstehen sie es nicht. Das eine Mal streiten sich, wer wohl der Größte ist im Himmelreich. Das zweite Mal, wer wohl zu Rechten und Linken des Herrn sitzt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo er mit ihnen dieses lange Gespräch führt, wo er sie nochmal darauf vorbereitet, was alles kommen wird. Und da sagt er plötzlich diesen spannenden Satz: Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Also ich glaube nicht, dass sie es wirklich verstanden haben. Und ich glaube auch nicht, dass sie wirklich an dieser Stelle schon gefreut haben. Einige Tage später sehe ich dort einige Hinweise, dass es wirklich so war. Aber wie geht es dir und mir dabei? Lass uns diese Frage mal, wenn wir diesen Abschnitt betrachten, einfach im Hinterkopf behalten. Ist das etwas, was wir wirklich von Herzen glauben, dass es gut ist, dass Jesus nicht leibhaftig tatsächlich hier wäre, sondern dass er einen anderen Tröster sendet? An dieser Stelle möchte ich Kapitel 14, die Verse 16 bis 18 lesen, die uns etwas sagen darüber, wen der Herr senden wird. An dieser Stelle sagt der Herr Jesus das nochmal den Jüngern, also Johannes 14, 16 bis 18. Da heißt es: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Kapitel 16 sagt er: Ich werde in den Himmel fahren zu meinem Vater und ich werde senden. Kapitel 14 sagt er: Ich werde meinen Vater bitten und er wird euch geben. Dieses Wort bitten, das sagt nicht so viel aus wie einer, der untergeben ist, der zu seinem Chef oder zum Boss kommt, zum Erhöhten. Sondern dieses Wort bitten sagt, hier spricht jemand Gleichgestelltes. Der Herr Jesus hat das an einigen Stellen betont und sagt: Ich und der Vater sind eins. Und so sagt er: Ich werde in den Himmel gehen und ich werde den Vater bitten als Gleichgestellter. Und der Vater und ich, wir werden den Geist senden. Wir werden euch einen anderen Beistand senden. Einen, der an eure Seite gestellt wird, gerufen wird, um euch zu helfen. Auf dieser Erde war Jesus Christus selber Fürsprecher und Beistand. Und das ist er immer noch im Himmel. Er ist im Himmel gefahren. Ich denke, das ist uns sehr, sehr bewusst. Vor 10 Tagen haben wir besonders dran gedacht. Der hat sich zu Rechten der Majestät Gottes gesetzt. Und er ist Fürsprecher. Und er ist Beistand dort oben. Aber er sagt: Ich werde euch einen anderen senden. Und dieses ein anderer heißt nicht jemand, der völlig anders ist, einer anderen Art, sondern es heißt von derselben Art: Ich werde euch Gott senden, den Geist. Er wird auf eine andere Weise bei euch sein. Ein Fürsprecher, einer, der euch beisteht. Einer, der zu euch kommt mit einem bestimmten Auftrag, anders als je vorher. Der Heilige Geist, den finden wir in der ganzen Bibel. Die Bibel besteht aus dem Alten und Neuen Testament, aus vielen verschiedenen Büchern, aus verschiedenen Zeit geschrieben. Und wir finden ihn wirklich überall durchgehend. Und auch im Alten Testament finden wir, dass der Geist gegeben worden ist, bestimmten Menschen, der Leitung des Volkes, den Priestern, Propheten oder den Handwerkern, für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Zeit ist er gegeben und dann genommen worden. Und Jesus sagt: Ich sende ihn auf eine andere Art und Weise. Er wird zu euch kommen, dass er bleibt. Johannes 14, 17, da heißt es: Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Es ist der Geist der Wahrheit. Nun, der Geist der Wahrheit, weil auf der einen Seite das, was er spricht, absolut und vollkommen wahr ist. Jesus Christus sagt von sich selber: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und den er sendet, einen anderen Tröster, einen anderen Beistand, der bezeugt Jesus Christus und er bezeugt diese Wahrheit. Und er macht sie uns klar und er macht sie uns deutlich. Er wird Christus verherrlichen. Das ist eine seiner Aufgaben, die er tut, seit ja, fast 2000 Jahren und auch heute tut. Er verherrlicht Christus und was er bezeugt, was er aus dem Wort Gottes offenbart, das ist vollkommen und das ist wahr. Ungläubige Menschen, sie wollen, bevor sie glauben, sehen. Aber Jesus sagt: Die Welt, die kann ihn nicht sehen. Sie kann ihn auch nicht bekommen. Aber die Kinder Gottes, die werden es. Und dann sendet er ihn auf eine bestimmte Art und Weise. Er sagt: Ihr kennt den Geist Gottes. Warum? Weil ihr mich kennt. Die Jünger haben Jesus Christus gekannt. Sie haben gewusst, was er spricht und was er tut, von wem er gesandt worden ist. Und Gott, der Geist, der kommt auf diese Erde und er arbeitet in völliger Übereinstimmung mit dem Vater und mit dem Sohn. Und er wird bei euch bleiben. Nicht nur bei euch bleiben, sondern so schließt der Vers 17, da heißt es, er wird in euch sein. Die Frage, die ich immer wieder stellen möchte am Anfang ist, glaubst du, dass es gut ist, dass Jesus wirklich diese Erde verlassen hat? Und glaubst du, dass es für seine Kinder wirklich gut ist, den Geist Gottes zu haben? Ich glaube, wenn wir zutiefst davon überzeugt sind, dass es nicht nur ein Kopfwissen ist, sondern wir darin leben, dass unser Leben sich unterscheiden wird, so ganz anders sein wird, als das der Welt. Wenn wir glauben, dass Gott in uns lebt. Ich musste mein Buch lesen, oder ich musste es nicht, ich durfte es tun. Und da beschreibt er ein folgendes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Er sagt, stellt euch vor, jetzt kommt ein sehr, sehr komisches Beispiel, aber stellt euch vor, ich würde sagen, ich habe den Gott Basketball. Und ich sage, Gott Basketball, ja, der lebt in mir. Was würden die Menschen erwarten? Was würden die Menschen erwarten, wenn ich das bezeuge? Würden sie nicht erwarten, dass ich im Basketball überragend bin, besser als was sie je gesehen haben? Und schaut, wenn wir das von Herzen glauben, dass Gott, der Geist in uns lebt, das heißt Gott, der Vater und der Sohn in ihm, in uns, müsste unser Zeugnis nicht nur mit Worten, sondern auch mit der Tat sein? Und müssten die Menschen es nicht sehen? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und das darf uns herausfordern, auch heute wieder uns zu prüfen und zu sagen, ist das nur ein verkopfter Glaube? Nur ein Wissen, was ich auch anderen erzählen kann? Oder darf der Geist in meinem Leben wirklich Wohnung haben, sich entfalten und das tun, wozu Gott, der Vater und der Sohn ihn gesandt haben? Kapitel 14, Vers 18, die Stelle, die wir hinzugefügt haben, da sagt Jesus, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Es ist gut, dass ich gehe. Und er erklärt ihnen, warum. Er sagt, es ist nicht so, dass ich weg bin und ich überlasse euch dieser Welt. Er spricht an anderer Stelle und sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist zu Recht. In der Welt, die ist voller Wölfe und ich sende euch wie Schafe. Und stellt euch vor, er würde die Kinder Gottes dann alleine lassen. In dieser Gefahr, er sagt, nein, das tue ich nicht. Ich lasse euch nicht alleine, ich komme zu euch. Das heißt, im gewissen Sinne kam er zu ihnen, ja, 4 Tage, nachdem er es ihnen erzählt hat. Hier sind wir im Donnerstag, ja, Freitag wurde er gekreuzigt, Sonntag ist er auferstanden. Das heißt, durch die Auferstehung kam er in gewissem Sinne zu ihm, ihnen, zu den Jüngern. Aber ich glaube, dass er nicht das meint. Ich glaube, dass er meint, dass er 40 Tage nach der Auferstehung in den Himmel fährt und 10 weitere Tage später zu Pfingsten den Geist Gottes sendet. Dass er in der Gestalt des Geistes Gottes kommt auf diese Welt, um bestimmte Dinge, die wir uns gleich noch anschauen werden, zu tun. Es gab eine Zeit in meiner Jugendzeit, da habe ich viel darüber nachgedacht und habe mir wirklich gewünscht, mal so eine Zeitreise zu machen. Mal wirklich in der Nähe Jesu zu sein. Nicht so ganz öffentlich, wo die Menschen mich sehen, vielleicht ganz versteckt, aber dabei zu sein, ihm zuzuhören. Dabei zu sein, zu sehen, wie er lehrt, wie er wahrhaftig liebt, wie er so treu und gerecht ist, wie er so deutlich gegen das Pharisäertum und erkaltete, harte Herzen spricht. Wie das, was er tut und spricht, in völliger Übereinstimmung ist. Einen Menschen, den es vorher nicht gab auf der Erde und nach ihm auch nicht. Gott und Mensch zugleich. Ich habe viel darüber nachgedacht und durfte einfach so ein Wunsch in mir entstanden, ich wäre doch so gerne dabei. Aber diese Frage, das, was der Herr Jesus den Jüngern sagt, das ist etwas, was mich besonders die letzten Wochen herausfordert. Glaube ich, dass wir Menschen etwas verloren haben, weil Christus weg ist von dieser Erde? Oder glaube ich den Worten Gottes und weiß, wir haben etwas Besonderes gewonnen? Wir sind nicht als Waisen, sondern Christus kommt durch seinen Geist und er lebt in mir. Er lebt in dir, wenn du sein Kind bist. Warum glauben wir aber manchmal, dass es doch schön wäre, Jesus tatsächlich hier zu haben? Stellen wir uns mal kurz vor, Jesus wäre tatsächlich auf dieser Erde, er wäre Mensch und er wäre in deinem Leben sehr reell und präsent. Du könntest dich mit ihm unterhalten. Du könntest deine Freude mit ihm teilen, du könntest mit ihm lachen und essen. Du könntest aber auch dein Leid ihm klagen. Du könntest ihm sagen, wie es dir manchmal geht, dass du Stunden der Versuchung hast, dass das Leid wirklich einen als Last aufliegt. Hiob hat es mal versucht, in ein Bild darzustellen, und er sagt, wie der ganze Sand der Meere, diese Last, so fühle ich mich, dass es drückt. Und von Zeit zu Zeit geht es uns so. Und stell dir vor, Jesus wäre da und wir könnten mit ihm darüber reden und sprechen, dass es ihm sagen. Was würden wir erwarten? Einen Trost ohnegleichen, oder? Seine Gegenwart und seine Worte, die uns wirklich erquicken, lebendig machen. Dass er uns, die wir müde und selig sind, wirklich zu sich ruft und er spricht mit uns. Und das geht uns so viel besser. Und er hilft uns nicht nur mit unserem Problem, sondern er hilft auch wirklich mit dem Problem des Herzens. Er geht tiefer. Er schaut und hilft uns mit unserer Motivation und schaut und er weiß und durchdringt ja, nicht nur unser Wissen, sondern unser Herz und weiß, wie es im tiefsten Inneren aussieht. Wunderbar, nicht wahr? 3 Jahre haben es die Jünger in etwa so erlebt. Und dann sagt er zu ihnen, es ist gut, dass ich gehe. 2000 Jahre später hören wir die Geschichte und ich glaube schon, dass es einigen gibt, der sich so ein bisschen danach sehnt, tatsächlich Jesus da zu haben. Aber heute ist an dieser Stelle diese Botschaft eine frohmachende. Es ist gut, dass er weg ist, weil er kam wieder und er lebt in den Kindern Gottes. Er ist nicht nur leibhaftig hier. Schaut, wie würde das funktionieren, wenn er da wäre, auf dieser Erde, in seinem Leib? Ja? Wie viele Millionen, Milliarden von Menschen gibt es da? Wie viele Millionen von Menschen sind da, die gerne mit ihm reden würden und Zeit verbringen? Wie viel Zeit hätte er denn tatsächlich in sein Leben? Wir haben heute etwas gehört vom Altwerden, dass die ältesten Menschen so 100, etwas über 100 im Moment sind. Auch sie hätten nur ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, wo sie mit dem Herrn tatsächlich leben können. Aber er lässt uns nicht als Weise zurück, er kommt zu uns und er ist durch den Geist da. Er sendet uns seinen Beistand und er sagt zu den Jüngern, es ist nützlich, dass ich weggehe. Ich werde euch einen anderen Tröster senden und er wird euch Kraft geben, er wird euch Mut geben, er wird euch befähigen. Doch für uns, lasst uns darüber nachdenken, herausgefordert sein. Lasst uns an dieser Stelle wirklich unser Herz prüfen. Glaube ich diesem Wort, es ist gut, dass er weg ist und ich freue mich so unglaublich, den Geist Gottes zu haben, dass ich nichts verloren habe, sondern bei weitem mehr gewonnen habe, als die Jünger diese 3 Jahre hatten. Ich möchte zurückkehren zu dem Text aus Johannes 16, Vers 8. Johannes 16, Vers 8, da heißt es, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. All diese Dinge, die hier aufgezählt sind, Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, könnten wir mit euch nicht erkennen und richtig einschätzen, wenn der Geist Gottes nicht kommen würde. Wenn er nicht da wäre, hätten wir gar keine Chance, es richtig einzuordnen. Gar keine Chance, uns zu prüfen. Gar keine Chance, das Wort Gottes zu erkennen und zu erkennen, wie sündig ich tatsächlich bin. Von der Gerechtigkeit Gottes und von dem Gericht. Aber der Geist Gottes kommt in diese Welt und er überführt diese Welt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Wisst ihr, in gewisser Weise verurteilt er diese Welt allein dadurch, dass er da ist. Als der Herr Jesus auf diese Erde kam, als es Weihnachten wurde, als diese frohe Botschaft den Hirten verkündigt wurde und all die Menschen, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Der dann lebt und etwa mit 30 Jahren seinen Dienst anfing, hat er den Menschen gezeigt, dass das, was sie über Christus wissen, was sie im Alten Testament, das ihnen ja vorlag, in den Schriften von ihm hörten und auf ihn wirklich warteten, hat er sich ihnen völlig angeboten und gesagt, ich bin es. Er hat es bezeugt durch seine Lehre und hat es bezeugt in der Kraft des Geistes Gottes und in Wundertaten und in Zeichen. All das, was die Menschen wussten, sie haben gewartet auf einen, der kommt und sie wussten, bestimmte Dinge werden einhergehen, wenn er kommt. Und es gibt keinen bis jetzt in der Geschichte, es könnte. Und Jesus kommt und er erfüllt all das vollkommen. Und die Menschen, die beobachten ihn. Besonders diese letzte Woche, seit dem Einzug in Jerusalem, hat er sich ihnen dargestellt als das Lamm Gottes ohne Fehler, ohne Sünde, ohne irgendwelche Macken und Runzel, ohne irgendeinen Mangel. Er hat sich ihnen dargestellt und gesagt, prüfet mich und ihr werdet keine Sünde finden. Und er hat sich ihnen angeboten als der König, der das Reich aufrichten soll auf dieser Erde. Das Schlimme und das Fatale ist, das zeigt uns, ja nichts ändert sich unter der Sonne wirklich. Was es schon früher gab, gibt es heute. Und das zeigt uns ein wenig über dein und mein Herz, weil die Menschen es sahen, es hörten, es geprüft haben, es erkannt haben, er ist Christus, der Gesalbte Gottes, er ist der Erlöser der Welt, er ist der, von dem Gott gesagt hat, er wird ihn senden und sie haben ihn abgelehnt. Abgelehnt und sie wollten ihn hinaushaben aus seinem Leben. Die Oberschicht hat ihn abgelehnt, weil sie wussten, wenn der, von dem wir dauernd die Menschen in den Synagogen erzählen, ja, auf die Zukunft ausrichten, wenn der kommt und seinen Platz einnimmt, hört unser Dienst auf. Und sie haben es erkannt, mit wem sie es zu tun haben, haben das Volk verführt, das Volk hat sich verführen lassen und haben Christus abgelehnt. Gott hat es gewusst, er hat es auch schon vorher gewusst. Und doch hat sich Christus als König angeboten, weil sie ihn abgelehnt haben, weil er leiden und sterben musste, ist er auferstanden und erlebt. Er ist in den Himmel gefahren und er sendet den Geist. Und allein die Tatsache, dass der Geist auf dieser Erde ist, zeigt, dass die Menschen in boshafter Art und Weise den König abgelehnt haben. Und allein seine Gegenwart, dass er hier ist, zeigt der ganzen Menschheit, ihr habt den König abgelehnt, er war hier. Aber das Schöne ist, Christus kam durch den Geist und er rettet Menschen. Nicht nur aus dem Volk Israel, sondern aus allen Nationen, allen Sprachen, allen Kulturen, ob reich oder arm, jung oder alt, verheiratet oder ledig, wer es auch ist, der Geist Gottes wirkt. Er wird, wenn das Wort verkündigt wird und gepredigt wird, so wirkt der Glauben. Glauben zu Buße und er stärkt den Glauben derer, in denen er lebt. Kapitel 16, Vers 9, 10 und 11, da werden je in einem Vers diese drei Begriffe erklärt. Und an dieser Stelle möchte ich mit euch kurz einen Exkurs machen. Ich habe auch dafür gleich eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Ich denke, wenn man etwas sieht, kann man sich das etwas besser merken, was es bedeutet. Ich möchte aber den Vers erstmal lesen, Johannes 16, Vers 9. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Ich habe es ja kurz erklärt, dass Jesus sich als der Sohn Gottes, als der Heiland und Messias angeboten hat, bewiesen und gezeigt hat und sie haben es ihn abgelehnt. Ich habe diese Stelle an vielen, vielen Malen in meinem Leben gelesen. Bei der stillen Zeit, wenn ich die Bibel einfach von vorne bis hinten durchlese, und ich durfte es einige Mal schon durchlesen, bei besonderen Anlässen, wenn ich einfach bestimmte Themen studiert habe, bei Vorbereitung für Predigt. Und ich habe mich immer gefragt, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und ich musste mir die Frage stellen, ist das wirklich das Schlimmste? Also wenn ich allein in mein Umfeld schaue und sehe Sünden der Menschen, die sie begehen können, oder aus den Geschichtsbüchern lese, wozu Menschen imstande sind, oder in mein eigenes Leben hineinschaue und sehe, wozu ich imstande war vor meiner Bekehrung und auch nach meiner Bekehrung, so denke ich, gibt es eine ganze Reihe Dinge, die wir betrachten könnten, die für mich aus menschlicher Sicht, so scheint es, viel schlimmer wären als allein der Unglaube an Jesus Christus. Ich möchte an dieser Stelle einen etwas längeren Abschnitt hinzufügen und mit euch lesen. Aber wir werden nicht den ganzen Abschnitt betrachten, sondern wir werden drei Worte betrachten. Drei Worte, dreimal heißt das Austausch. Das heißt, die Überschrift von diesem kleinen Exkurs heißt ja der dreifache Austausch. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und das mir bei gegebener Zeit beigebracht worden ist und ich durfte es nachlesen und schauen, da war ich einfach erstaunt. Und jetzt begreife ich die Tiefe dessen, was Christus gesagt hat, was dieser neunte Vers sagt, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Der Abschnitt, den ich hinzufügen möchte, ist aus Römer Kapitel 1, Verse 21 bis zum Ende, bis 32. Römer 1, 21 bis 32. Die letzten paar Verse listen eine Reihe von Sünden auf. Und einige davon habe ich vorher für weitaus schlimmer gehalten für mich, aus meiner menschlichen Perspektive. Nachdem ich es verstanden habe, verstehe ich, wie der Geist Gottes wirkt. Verstehe ich die Gedanken Gottes. Verstehe ich, dass er so ganz anders denkt als ich Mensch. Und bin sehr, sehr dankbar, dass ich den Geist Gottes habe, der mich in alle Wahrheit leitet. Dass ich jemanden habe, der wirklich mir ganz klar zeigt, was ist rechts, was ist links. Was ist oben, was ist unten, was ist richtig, was ist falsch. Der dreifache Austausch, Römer Kapitel 1, Abvers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zu Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch ihre Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung
zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen und den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkannten, dass sie des Todes würdig sind. Welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben.
Eigentlich müsste die nächste Folie kommen. Das Umschalten funktioniert im Moment schlecht.
Ah, genau. Und ich möchte auf drei Verse hinweisen. Der allererste Vers, Römer Kapitel 1, Vers 23. Wie gesagt, der Abschluss dieses erste Kapitel von Römerbrief listet eine ganze Dinge schrecklicher Dinge auf, die Menschen tun.
Und jedes einzelne von denen ist Sünde. Und Sünde ist schrecklich, weil sie zuallererst gegen Gott gerichtet ist. Zuallererst ist jede Sünde gegen Gott gerichtet und deswegen abartig und schlecht. Als der verlorene Sohn einst zurückkam, hat er es erkannt und gesagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Aber Sünde, Taten, die Auflistung der Verse 29 bis 32, es ist nicht die Ursache. Es ist das Ergebnis von etwas. Und womit fängt das an? Der Vers 23, der sagt es uns. Und ich glaube, an dieser Stelle sagt Jesus das über den Geist Gottes von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Was bedeutet das? Nun, Apostel Paulus erklärt es den Römer folgende Weise. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Und ich glaube, das ist der Ursprung von jeder Sünde. Und dieser Ursprung, der fängt so tief in uns an, und er zeigt uns auf, dass wir ohne den Geist Gottes Dinge nicht richtig einordnen würden. Wir würden sagen, die schlimmsten Menschen sind die, die die schlimmsten Taten tun. Wir würden Menschen beurteilen nur aufgrund ihrer Frucht, aufgrund dessen, was wir sehen. Und all diese Dinge, das sagt Gott ja auch, wir können nicht anders. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Er kann nicht in das Herz des Menschen hineinschauen. Wir können die Motivation des Menschen nur erahnen. Wir sehen nur einen begrenzten Blick auf eine bestimmte Situation und alles andere ist pure Deutung. Gott aber sieht das Herz an. Gott sieht das völlige Leben an. Und er sieht nicht nur auf die Taten, er sieht nicht nur auf die Gesinnung, er sieht viel, viel tiefer. Und das ist die eigentliche Sünde, vor der die Welt überzeugt werden muss. Und die Kinder Gottes erinnert werden müssen. Es gibt nämlich ein Vertauschen, das tief im Herzen stattfindet. Wenn wir uns einen Baum miteinander betrachten, so ist das, was der Mensch sieht, der Baum, der Stamm, die Äste. Wir sehen die Blätter, wir sehen die Frucht. Und danach beurteilen wir. Anders können wir nicht. Aber Gott sagt, es gibt eine organische Verbindung zwischen dem Sichtbaren, was wir vor uns haben, dem Baum und der Wurzel. Und Gott sagt, ich schaue auf die Wurzel. Ich schaue das, wozu du, Mensch, nicht in der Lage bist. Und ist die Wurzel gesund? So ist der Baum gesund, so ist die Frucht gut. Und hier in diesem Vers geht es um das Tiefste des Inneren des Menschen. Um das Herz, um den Ort der Anbetung. In Matthäus 26, 24 sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dieser Vers sagt so viel aus, es gibt keinen Menschen, der nicht anbetet. Es gibt keinen Menschen, der nicht anbetet. Jeder in diesem Raum betet jemanden oder etwas an. Oft ist uns das einfach nicht bewusst. Die Frage ist, was erfüllt dein und mein Herz im tiefsten Inneren? Was ist das Objekt meiner Anbetung? Römer Kapitel 1 sagt, es gab einen ersten Austausch. Sie vertauschten Gott, den Schöpfer, gegen Schöpfung. Das ist das Urteil. Da fängt es an. Gott, der die Welt geschaffen hat, der die Menschen geschaffen hat, zu sich hin. Schaut, dass wir nicht anbeten können, ist nicht das Produkt des Sündenfalls. Es ist nicht ein Mangel, wir haben viele Mängel, nicht wahr, seit dem Sündenfall. Viele Dinge, die wir plötzlich zu guten sind wir gar nicht in der Lage. All das Gute aber, das wir tun wollen, können wir gar nicht. Da gibt es so viel Mangel, das passiert ist durch den Sündfall von Adam und Eva. Aber dass wir zu Gott hin geschaffen worden sind, anbetende Wesen sind, das hat mit Sündfall nichts zu tun. Das hat mit der Schöpfung zu tun. Gott hat den Menschen geschaffen zu sich hin. Er ist der Ursprung und er ist das Ziel. Das heißt, er hat Adam und Eva geschaffen und vor dem Sündfall haben sie sämtliche Informationen, die sie hatten und bewertet hatten, daran messen können. Sie brauchten jemanden, der ihnen sagt, was falsch und richtig ist, was gut und verkehrt ist. Und sie hatten Gott. Und sie hatten tiefsten Herzen ihn allein angebetet. Ihr ganzes Herz war völlig auf ihn ausgerichtet, ungeteilt in Herzen. Paulus sagt in Römer Kapitel 1, Menschen haben an dieser Stelle versagt. Sie haben den Schöpfer gegen Schöpfung vertauscht. Sie wurden zu Götzendienern. Was gehört zu der Schöpfung? All das Sichtbare. Der Egoismus, Karriere, meine Frau, Schönheit, Sexualität, Hobbys. Und hier könnten wir alles, was irgendwie sichtbar ist, meine Kinder, all die Schönheit, Ehre, Ruhm, all das Unsichtbare, all das, was zur Schöpfung gehört, hinkommen. Wofür ist der Geist Gottes gegeben? Zuallererst, um die Welt zu überzeugen von ihrer Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Dass eine Vertauschung stattfand. Der Schöpfer wurde ausgetauscht gegen die Schöpfung. Das ist der Grund. Das ist das tiefste Innere des Herzens. Das ist die Anbetungsebene. Was ist dann passiert? Was war die Ursache? Was kommt danach? Unweigerlich. Es kann nicht anders sein. Wenn man Gott nicht im Herzen hat, dann hat man irgendein Götzen. Dann betet man irgendwas oder irgendjemand anders an. Was passiert dann? Kapitel 1, 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Nun, was passiert dann als Zweites? Zuerst haben sie Schöpfer gegen Schöpfung ausgetauscht. Was tauschen die Menschen danach aus? Wahrheit gegen Lüge. Das, was die Menschen, von dem sie zu, die ohne Gott leben in dieser Welt, ja, wovon sie zutiefst überzeugt sind, dass es Wahrheit ist, ist in Wahrheit Lüge. Und sie merken es nicht. Und manch einer von denen, die verschiedenen Religionen angehört, ist bereit, in den Tod zu gehen und sie gehen dafür in den Tod. Wofür? Warum? Weil sie Lüge für Wahrheit halten. Was passiert dann? Vers 26, darum hat sie Gott auch dahingegeben. In entehrenden Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit den wieder natürlichen. So, an dieser Stelle könnte jede Sünde auftauchen, die es in der Bibel gibt, von der Gott namentlich sagt, das ist eine Sünde, oder jede der namentlich genannten Sünden, Vers 29 bis 32. Das hier ist stellvertretend ein Beispiel für Homosexualität, dass sie den natürlichen Verkehr zwischen Mann und Frau in einer Ehe verlassen haben und haben Frauen mit Frauen gelebt und Männer mit Männern. Das ist die Folge wovon? Wo hat es den Ursprung gehabt? In der Anbetungsebene, tief im Herzen. Sie haben Gott ausgetauscht. Nun, was kommt danach? Man hält Wahrheit für Lüge und Lüge für Wahrheit. Und was kommt dann? Und jetzt kommen wir zu dem Baum und zu den Früchten, die wir sehen. Dann vertauscht man Moral gegen Unmoral. Dann lebt man in Sünde. Und der 32. Vers sagt, nicht nur in Sünde, sondern man bittet andere, man überzeugt andere dazu, auch zu sündigen. Das ist der dreifache Austausch. Was passiert? Schöpfer gegen Schöpfung ausgetauscht auf der untersten Ebene, das Objekt der Anbetung. Der Geist Gottes ist dem Menschen gegeben. Und jetzt verstehe ich, warum da steht, von der Sünde zu überzeugen, dass sie nicht an mich glauben, weil das der Ursprung allem Bösen und Verkehrten und Falschen ist. Christus nicht im Zentrum, irgendjemand oder was anderem. Nun, wenn man Wahrheit gegen Lüge vertauscht, was passiert dann? Das ist unsere Gesinnung. Das ist unser Denken. Das sind unsere Leidenschaften. Und da lesen wir in Römer 1, wer es zu Hause in aller Ruhe durchlesen will, dass Gott sie dahin gegeben hat in ihren bösen, verkehrten, falschen Lust und Leidenschaft. Ja, und das Dritte, was dann unweigerlich kommt, das Verhalten. Ich bin Gott dankbar, dass er seinen Geist gegeben hat. Gäbe es den Geist nicht, würden wir alle mit euch da an der obersten Stelle arbeiten. Wir würden sagen, ich habe gelogen, ich höre auf zu lügen und ich fange an, jetzt die Wahrheit zu sagen. Ich habe gestohlen, ich höre auf zu stehlen und stehle jetzt nicht mehr. Ist das denn verkehrt? Nein, es ist nicht verkehrt. Aber es ist nicht die Ursache der Sünde. Und dafür ist der Geist Gottes gegeben, der Welt, dass er die Welt davon überzeugt, dass sie Christus brauchen, einen Erlöser brauchen, einen Retter brauchen, an dem Teil des Herzens, das so eine Sehnsucht hat, anzubeten. Kennt ihr die Fragen der Menschen, die sie haben? Wo komme ich her? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Kennt ihr die Sehnsucht des Menschen, dass er etwas sucht, dass sein Herz erfüllt, endlich zur Ruhe bringt? Und wenn sie es irgendwo anders suchen als in Christus, scheitert das. Weil Menschen geschaffen sind zu Christus hin. Nur er allein füllt sie dermaßen aus, dass er ihr Herz einnimmt und er sagt, ich teile es mit niemandem. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse es nicht zu, dass ich, Gott und weitere Götzen in deinem Leben bleiben. Deswegen brauchen auch wir Christen eine Erinnerung, wofür der Geist Gottes da ist. Dich heute zu fragen, duldest du Götzen in deinem Leben? Ich denke an Götzen, da denken wir sofort an Menschen, die da ihren Stein anbeten, die Sonne und so weiter. Ich denke, wenn wir das so betrachten, haben wir verstanden, wenn Christus nicht mein Herz völlig erfüllt, wenn mein Herz nicht ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist, sondern geteilt ist und etwas und jemand anderes zusätzlich da ist, den ich anbete, der meine Leidenschaften, meine Begierde fördert, dass am Ende Sünde rauskommt, das nennt die Bibel Götzendienst. Das ist die Sünde, wo der Geist Gottes gegeben ist, uns zu überführen und er ist dazu da, dass wir wissen, von Sünde, dass wir nicht an ihn glauben. Nun, Johannes 16, Vers 10, da geht es weiter von Gerechtigkeit aber. Weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Wisst ihr, der Herr Jesus auf dieser Welt, das habe ich schon kurz erwähnt und das wissen wir, wurde abgelehnt. Er wurde wüst beschimpft. Man hat ihn die Augen verbunden, man hat ihn ins Gesicht geschlagen, man hat ihn angespuckt. Welche erniedrigende Handlung. Man hat ihn ausgepeitscht und die Dornenkrone aufgesetzt. Man hat ihm Dinge vorgeworfen, Lügen nachgesagt. All sie waren verkehrt und falsch. Er hat Widerspruch gegen sich erlitten. Ungerechtigterweise verurteilt. Ans Kreuz gebracht neben Mördern und Verbrechern. Und zu Übeltätern gerechnet. Das war er alles nicht. Das war nicht gerecht, das war nicht richtig. Er, der in der Herrlichkeit war, verließ den Thron, kam in die Welt des Hilfesuchenden, in dein und mein Leben, begegnet uns auf Augenhöhe und sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater, bin der Einzige, der dich retten kann. Er vollendet und vollbringt sein Werk. Aber das, was die Menschen ihm angetan haben, das ist ungerecht. Und deswegen sagt er von Gerechtigkeit, dass ich zum Vater zurückgehe. Da wird der Vater mich in aller Ehre annehmen. Und an der Psalme heißt es, machet die Tore weit, machet die Türe hoch. Warum? Weil zum allerersten Mal, oh, in der Ewigkeit ist es schwierig zu sagen, in der Geschichte der Ewigkeit, ne, weil es kein Ende und Anfang hat, aber zum allerersten Mal betritt den Himmel ein Mensch. Jesus Christus kommt zurück zum Vater. Und die Engel, und die fragen sich, wer ist das? Und das heißt, machet die Türen auf, machet die Tore hoch. Er kehrt zurück, der Sieger von Golgatha. Er kommt, er hat vollbracht und er hat vollendet. Und der Vater sagt, es ist gerecht, was er tat. Es ist richtig und ich erkenne es an. Und zu allerersten Mal im Himmel betritt ein Mensch, geht zu den Stufen des Thrones Gottes, geht hinauf und setzt sich zu der Rechten der Majestät Gottes und Gott sagt, es ist richtig, es ist gerecht. Der Geist Gottes wird dich und mich überführen und wir werden auf die Knie kommen und sagen, Herr Jesus, danke. Danke, dass du mein Vater bist, es ist gut. Aber danke, du lässt uns nicht allein. Du kommst in deinem Geist zu mir. All den Trost, den du sonst hattest, gibst du mir persönlich. Und zum anderen bedeutet das von Gerechtigkeit, dass er spricht zu denen am Donnerstag. Dass am Freitag, Samstag und Sonntag bestimmte Dinge passieren werden. Die sind in Gottes Augen gerecht. Die sind der einzige Weg zur Erlösung der Menschheit. Nämlich, der Sünde sollte es der Tod und für jede Sünde muss jeder sterben. Und Jesus sagt, ich nehme deine Stelle ein. Ich erfülle die Gerechtigkeit Gottes. Hast du gesündigt? Du musst dafür bezahlen. Und die Bezahlung lautet für jede einzelne Sünde Tod. Ich sterbe für dich. Ich tilge die Schuld und Sünde. Ich vergieße mein Blut für dich an deiner Stelle. Das heißt, auch in diesem Sinne darf der Geist Gottes wirken und auch heute Menschen überzeugen und sagen, der einzige Weg, um gerettet zu werden, ist, dass tief im Herzen dieser Wechsel stattfindet von Götzendiener zu Gott. Und bei den Menschen, die hier sind, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr es erkannt habt, wenn Gott heute durch seinen Geist redet und spricht und es deutlich macht, es sind Bereiche deines Herzens da, für jemanden und etwas reserviert, nicht für Gott. Dann darfst du heute hören, in aller Deutlichkeit, es ist Götzendienst. Und Gott hasst das, abgrundtief. Er lässt sich seine Ehre nicht nehmen. Er gibt für dich alles. Das hat er getan am Kreuz auf Golgatha. Und er tut es durch deinen Geist heute noch. Aber er lässt dein Herz nicht geteilt. Das ist der Augenblick, wo Jakobus in seinem Brief sagt, kann denn aus einer Quelle süßes und bitteres Wasser kommen? Unmöglich! Aber dein und mein Herz schafft es. Wir schaffen es, unser Herz zu teilen mit Gott und etwas anderem. Aber heute darfst du wissen, der Geist Gottes wirkt und heute gibt es einen Ort, an den er dich leitet. Es gibt einen Ort Golgatha und da darfst du dich beugen, Christus das bekennen, der Vergebung bitten und er wird es tun.
Vers 11 vom Gericht, weil er Fürst dieser Welt gerichtet ist.
Christus hat sein Werk vollendet und vollbracht. Und am Kreuz hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Er hat besiegt die Hölle. Er hat besiegt den Tod und den Fürsten dieser Welt, den Teufel. Wir haben es mit einem mächtigen Feind zu tun. Aber er ist besiegt. Und der Geist Gottes ist gegeben, dass er uns das klar deutlich macht. Von Sünde, von Gerechtigkeit und auch vom Gericht. Wir haben es mit einem gerichteten Feind zu tun.
Der Erlöser hat es vollendet. Er hat es vollbracht. Und alle Ehre gehört dem Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er etwas sehr Spannendes. Kapitel 16, Vers 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen.
Ich glaube, dahinter verbirgt sich eine ganze Menge. 3 Jahre lang war der Herr Jesus so nah bei ihnen, wie man nur nah sein kann. Und hat eine Jüngerschaft betrieben mit seinen Jüngern, ohne Beispiel auf dieser Erde. Herrlich und wunderbar. Aber er hat immer wieder ein Prinzip gehabt. Das heißt, er hat sie unterrichtet, Schritt für Schritt, Thema für Thema. An der Stelle möchte ich euch Kindern Gottes einfach zurufen, seid regelmäßig, wenn es irgendwie geht, bei allen Veranstaltungen, die die Gemeinde anbietet, dabei, weil ihr Teil der Gemeinde seid. Und so werdet ihr Schritt für Schritt, Thema für Thema unterrichtet. Und wenn man ein Thema verstanden hat, leuchtet das hinaus auf andere und erleuchtet andere Dinge. Und wir brauchen auch die Zeit, Schritt für Schritt zu üben. Ja? Und diese Zeit hat der Herr ihnen gegeben. Und er hat sie auch nicht übervorteilt. Und er sagt an dieser Stelle, ja, von Kapitel 13 bis 17, und ich glaube, uns ist nicht alles wortwörtlich wiedergegeben, aber er sagt, ich habe noch so viel zu sagen, aber jetzt könnt ihr es nicht fassen. Aber es wird noch etwas passieren. Darüber freut sich der Herr sicherlich. Er sagt, ich sende euch den Geist. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Mein Wort ist die Wahrheit. Von sich selber sagt der Herr Jesus, ich bin die Wahrheit. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Ich möchte es mit einem Bild vergleichen, mit einem zweiten heute angeführt. Der Herr Jesus ist dabei, eine Brücke zu bauen. Er ist der Einzige, der die Brücke bauen konnte zu der Ewigkeit, zu der Herrlichkeit. Alle Menschen, die durch Geburt diese Welt betreten, sind verloren. Und alle brauchen einen Erlöser. Und es gibt einen. Und er war der Einzige. Als Johannes 1 die Offenbarung schreibt, dann sieht er ein Buch mit 7 Siegeln und er ahnt, das müsste geöffnet werden, damit Rettung möglich ist. Aber da heißt es, es wurde gesucht im Himmel und unter der Erde und auf der Erde und überall wurde gesucht, wer ist würdig, das zu öffnen? Und das hieß keiner. Und er hat geweint. Aber dann wird er getröstet. Es hat überwunden das Lamm Gottes, Jesus Christus. Er hat diese Brücke, die einzige Brücke, die möglich ist, geschlagen in die ewige Herrlichkeit. Und in gewisser Weise ist er jetzt an einen gewissen Punkt gekommen, wo es nicht weitergeht. Wenn er leibhaftig bei den Jüngern ist, kann er die Brücke nicht besser bauen. Er muss der Gerechtigkeit wegen zurück in den Himmel. Und er lässt uns nicht alleine, er sendet uns den Geist. Und der Geist Gottes spannt diese Brücke weiter, tief in dein und mein Herz. Das heißt, schau, Gott hat nicht nur in der Vergangenheit alles für dich getan, er tut jeden einzelnen Tag etwas für dich. Er sehnt sich so sehr nach dir und nach der Gemeinschaft mit dir. Er sagt, 24 Stunden hast du Zeit. 24 Stunden sind wir Kinder Gottes. Aber gibt es besondere Zeit, wo wir sie rausnehmen, klauen der Welt und sagen, Gott, sie gehört dir. Die verbringe ich mit dir. Eine besondere Zeit. Ich weiß, du willst es so gerne und dein Geist baut diese Brücke weiter. Etwas, was wir zusätzlich davon lernen dürfen. Schaut, ich habe mir so ein Bild mitgebracht, das so eine Brücke zwischen 2 Felsen darstellt. Der Einzige, der diese Brücke in die Ewigkeit zum Vater, zum Himmel machen konnte, war der Herr Jesus Christus und er hat es getan und er hat es vollendet und vollbracht. Aber was dürfen wir mit euch lernen? Wenn wir uns erinnern an Philipper Kapitel 2, da wird beschrieben, wie Jesus Christus die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlässt und er taucht in die Welt des Hilfesuchenden ein. Er begegnet dem Menschen da, wo der Mensch ist, am Ende, ganz unten, verloren, versklavt, gebunden mit Ketten, Gedanken gebunden für den Satan, Herz voller Götzendienst, seine Gesinnung voll Falschheit, hält es aber für Wahrheit. Und dann gibt Gott ihn dahin. Der Herr Jesus sendet seinen Geist. Sein Geist wirkt auf dieser Erde. Er bringt Menschen zur Buße, zur Erkennung. Er leitet sie und zeigt immer auf das Kreuz. Er zeigt auf Jesus Christus, sagt, da ist jemand, der hat diese Brücke geschlagen. Er ist der Einzige, der es wert war. Aber wir sind geschaffen nach seinem Bilde. und wir sind geschaffen als Gemeinschaftswesen. Zuallererst mit Gott. Ich bin dankbar, dass wir solche Veranstaltungen haben, Versammlungen haben mit Brüdern und Schwestern, Gemeinschaft haben in Jesu Namen. Herrlich. Aber auch Gemeinschaft, dich persönlich mit dem Herrn. Aber was dürfen wir davon noch lernen? Wir dürfen etwas lernen, nämlich, dass wir auf dieser Erde sind, um Menschen zu Christus zu führen. Ich möchte etwas jetzt nur ganz kurz erwähnen, ohne es zu lesen. Der Herr Jesus, als er auferstanden war, bevor er in den Himmel fährt, sagt er, ich werde, wartet ein wenig, ja, tut erstmal gar nichts, zieht euch zurück. Wir haben davon in der Kindergeschichte gehört, sie verstecken sich. Was auffällt, sie bleiben im Gebet. Und dann erleben sie diesen Sturm im Wohnzimmer und der Geist Gottes kommt. Was hat Jesus zu ihnen gesagt? Was wird der Geist Gottes tun? Wenn ich ihn senden werde, wird er euch Kraft geben, meine Zeugen zu sein. Wisst ihr, manchmal sind wir so verstrickt mit den Augen und wir schauen auf diesen Sturm im Wohnzimmer, dass das für uns so herrlich ist. Wir hören all die Menschen, die sich in eigener Sprache reden, hören. Wir sehen all diese Wunder, dass wir vergessen, was haben denn die Menschen gehört in ihrer eigenen Sprache? Ich glaube, 17 ungefähr so die Richtung muss es gewesen sein, derer, die aufgelistet sind. Der Geist Gottes kommt, die Jünger haben Kraft bekommen. Wofür? Was haben sie gehört? Erinnert ihr euch? All die Wundertaten Gottes. Wofür hat Jesus den Geist gegeben? Er soll Christus verherrlichen. Er soll auf Christus hindeuten, auf das Erlösungswerk, ihn groß machen, all die Herrlichkeiten Gottes. Was macht Petrus danach? Fängt an zu predigen und sagt, den Christus, den ihr verworfen habt, abgelehnt, gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Und diesen bezeugen wir, dessen sind wir Zeugen, erlebt, er ist auch verstanden. Was haben die Menschen danach gemacht im nächsten Kapitel? Sie leiden für Christus, weil sie ihn bezeugen. Es wird ihnen der Mund verboten, sie kommen zurück. Und wisst ihr, was mir auffällt? Immer haben wir die Kraft des Geistes Gottes, dass er ihnen Kraft gibt zu bezeugen, verbunden mit Gebet. Verbunden mit Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Jemand sagte mal, die Apostelgeschichte ist ein Buch der erhörten Gebete. Im ersten Kapitel beten sie. Der 12. Jünger ist weg, Judas Iskariot hat Selbstmord begangen, er muss ersetzt werden und sie wählen einen Jünger. Sie beten, der Geist Gottes kommt. Sie beten und Petrus predigt, verkündigt die großen Taten Gottes und etwa 3000 Mann kommen an diesem Tag zum Glauben. Stephanus, der erste Märtyrer, betet. Er wird getötet. Und Kapitel 9 bekehrt sich einer, der dabei stand, Paulus. Sie beten die als Gemeinde und sie senden die allerersten Missionare aus. Und so möchte ich Mut machen, schaut die Apostelgeschichte an, wie das übereinstimmend ist. Gott gibt seinen Geist, er gibt den Menschen Kraft, Zeugen Jesu Christi zu sein, aber immer in der Gemeinschaft Gottes, immer im Gebet. Er hat uns geschaffen zur Gemeinschaft zu sich selber, aber auch, wie wir Menschen zu Christus führen. Nämlich, wir als Menschen, ja, wir können uns betrachten wie diese beiden Felsen. Völlig unterschiedlich. Und so eine Brücke, ja, die zu bauen, diese hier vielleicht, wird nicht so lange dauern. Ist vielleicht kompliziert, aber ich denke, ähnlich wie so eine Brücke bauen, ist es schwierig, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Und wisst ihr, was ist der allererste oder kürzeste Schritt zwischen zwei Menschen? Wisst ihr das? Ein Lächeln. Ja? Und dann darf man das tun, was hoffentlich ganz, ganz viele von euch tun, Beziehungen bauen, um die Menschen zu Christus zu führen. So eine Brücke zwischen den Menschen zu bauen. Gott hat es uns vorgemacht, er kommt aus dem Himmel in die Welt des Hilfesuchenden. Wenn ihr Menschen habt, die Christus nicht kennen, wenn ihr Gottes Kinder seid und den Auftrag Christi erfüllt, weil der Geist Gottes in euch wirkt, weil er uns einfach Kraft gibt, Christus zu bezeugen, dann wissen wir auch und haben hier einen Hinweis, wie das funktioniert. Eine Brücke bauen zwischen Menschen. Nun, was passiert denn in so einer Brücke? Schaut, wenn ich eine Beziehung aufbauen will zu einem Menschen, ja, dann gibt es eine ganze Menge von Informationen, die hin und her gehen. Ja, dann habe ich als Kind Gottes so eine Menge diesen Menschen zu sagen. Ich möchte von Christus erzählen, von dem, was er getan hat für die Welt, für diesen verlorenen Menschen. Ich möchte wie dieser Junge, von dem wir heute hörten, der bei stürmischen Regen der Frau in die Augen schaut, lächelt und sagt, Jesus liebt dich. Ich habe so viel zu sagen, aber wie funktioniert das, wenn die Brücke so schwach ist? Wenn ich eine ganze Menge habe und der Mensch, der hat mir so viel zu sagen, er möchte mir erzählen, wie seine Denkweise, wie er Gott versteht. Ja, da muss ein Austausch stattfinden und da schaut es manchmal so aus, ja, dass man zu viel Last auf eine zu schwache Brücke hängt. Und was passiert dann mit der Beziehung? Sie zerbricht. Das nochmal als Gedanke zum Schluss, der uns motivieren darf. Der Geist Gottes ist gekommen, dass wir Kraft haben, Zeugen Jesu Christi zu sein, hinzugehen in die Not der Menschen, ihnen zu begegnen auf Augenhöhe, nicht um da mit ihnen zu sündigen, nein, sie da rauszuholen. Dazu braucht es eine stabile, eine feste, eine gute Brücke. Und auf so eine Brücke, da wirken Kräfte. Da gibt es die Erdanziehungskraft, da gibt es Gewicht von oben. Was ist denn das Ziel? Was ist das Ziel Jesu Christi? Er sagt zu den Jüngern, ich habe euch so viel zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht fassen. Aber der Geist Gottes wird kommen, er wird diese Brücke stabilisieren, festigen, damit, im Bilde gesprochen, ganze Züge der Wahrheit hin und her fahren können. Dass ich all meine Last, all meine Schuld, all meine Sünde, all das zu Christus bringen kann und ihm sagen kann, meine Sorgen auf ihn werfen kann. Ja, und er gibt Trost, weil er in mir lebt, Geborgenheit. Ich darf sein Wort lesen und er erklärt es mir. Es wird Realität in mein Leben und ich darf es bezeugen mit Wort und Tat. Ich darf Gemeinschaft haben mit den Heiligen, ich darf Gemeinschaft haben mit Gott. Und eins der Dinge, die wir lernen können von Christus, diese Brücke, die er gebaut hat durch seinen Geist, auf diese Art und Weise, in ähnlicher Weise, findet Weltmission statt. Die Jünger haben damit begonnen und fast 2000 Jahre später bist du und ich, die wir Kinder Gottes sind, dran, durch denselben Geist, zu derselben Aufgabe berufen, hinzugehen und Brücken zu bauen. Gute, stabile, feste Brücken. Und ich glaube, dass es dauert, so eine gute Brücke aufzubauen, eine gute Beziehung aufzubauen zu Menschen, bis sie wirklich von Christus hören. Manchmal, das passiert selten, aber manchmal ist es wunderbar und schnell. Jesus sagt zu einigen, zwei, glaube ich, Menschen fallen mir sofort ein, komm, folge mir nach, sie verlassen alles und komm, folge mir nach. Da gibt es aber einen anderen, einen, der über die 3 Jahre Jesu Christi 3-mal auftaucht, wo er vorsichtig, zaghaft zu Christus Partei ergreift, wo er von dem Hohen Rat der Menschen sagt, sollten wir jemanden verurteilen, ohne ihn vorher gehört zu haben? Und irgendwann mal nach 3 Jahren, nachdem Christus gestorben und auferstanden war, hat dieser Mensch, der zum Hohen Rat selber gehört, sich wahrhaft tief bekehrt. 3 Jahre hat es gedauert, bis er es gesehen hat, bis er es erfahren hat, das Zeugnis der Menschen, die Christus gehörten. Und dann übergibt er sein Leben Christus. Von ihm heißt es, dass er einige Wasserquellen hatte in diesem dürren Land um Jerusalem herum. Einer der reichsten Menschen war. Er verkauft es alles. Er gibt es der Gemeinde. Er teilt mit denen, die leiden. Das macht der Geist Gottes. Schaut, was tut er nicht alles? Der Herr Jesus hat in dieser besonderen Nacht zu den Jüngern gesprochen. Einige der Dinge haben wir uns angeschaut, miteinander betrachtet. Der Geist Gottes vertritt Christus, weist auf ihn hin. Christus und der Vater kommen durch ihn und machen Wohnung. Er gibt Kraft, seine Zeugen zu sein. Er überführt die Welt von Sünde, ohne ihn wäre es nicht möglich, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und wo er immer es getan hat, an Menschen, die heute hier sind und Christus nicht gehören, wenn du es verstanden hast, dass hier nicht Menschen reden, sondern Gott, wenn sein Geist wirkt, an dein Herz von außen klopft, hast du die Gelegenheit heute, das zu erleben, was wir 4 aus Latini erlebt haben. Sie haben Frieden mit Gott gemacht. Und wenn hier Kinder Gottes sitzen, die einfach dieses auch begriffen haben, im tiefsten Herzen teile ich meinen Raum, obwohl Gott es nicht möchte, er es nicht abkann. Er ist abgrundtief, hasst Götzendienst, aber ich betreibe ihn. Heute ist Tag der Gnade. Und heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Und schaut, etwas geht einher. Die Kraft des Geistes Gottes im Gebet. Und so möchte ich uns alle zu einer Gebetsgemeinschaft aufrufen, wenn jemand da ist, der Gott einfach Danke sagen möchte. Danke für diese große Gabe. Danke für sein Werk, weil es geht auch am Pfingsten um Jesus Christus. Danke für die Gabe des Geistes. Danke für sein Werk und Wirken. Und wir haben uns ja nur eine kleine Anzahl von Dingen angeschaut, was der Geist Gottes tut. Und wer überwältigt ist, darf Gott mit anbeten. Und wer Buße tun will, wer Gott die Recht geben will, wer Sünden bekennen will, der darf es auch tun. Wenn es möglich ist, lass uns aufstehen zu der Gebetsgemeinschaft.